Ich lese uns aus dem Hebräerbrief, Kapitel 12, die Verse 1 bis 3. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, also die, die auch im Hebräer 11 erwähnt wurden, lasset uns ablegen die Sünde, so uns immer anklebt und träge macht, und lasset uns laufen durch Geduld in dem Kampf, der uns verordnet ist, und aufsehen auf Jesum, den Anfänger und Vollender des Glaubens, welcher, da er wohl hätte mögen Freude haben, erduldete das Kreuz und achtete der Schande nicht und hat sich gesetzt zur Rechten auf den Stuhl Gottes. Gedenket an den, der ein solches Widersprechen von den Sündern gegen sich erduldet hat, dass ihr nicht in eurem Mut matt werdet und ablasset. Wir wollen beten, soweit es geht, uns dazu erheben. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir heute Abend wieder unter dem Thema »Du aber resigniere nicht« zusammenkommen dürfen. Und es sind gewiss viele Dinge, auch in den Leben der Einzelnen von uns, wo man resignieren könnte. Und da möchtest du dem Bruder Vollmacht geben, uns das so rüberzubringen, dass es in unsere Herzen fällt. Du weißt, was ein jeder von uns braucht. Und dass wir dann auch gestärkt wieder aus diesem Abend herausgehen können. Wir geben dir alle Ehre und danken dir, dass du mitten unter uns bist. Amen. Wir setzen uns wieder und hören auch gleich auf die Botschaft.
Wir Christen sind die glücklichsten Menschen dieser Welt, weil uns die Sünden vergeben sind. Wir haben Frieden mit Gott und wir haben eine ewige Herrlichkeit vor uns. Und wir dürfen wissen, dass Gott bei uns ist, mit uns ist. Und er hat uns eine Fülle von Verheißungen gegeben. Aber nirgends steht im Neuen Testament, dass es uns immer gut geht. Wir gehen durch viele Trübsale ins Reich Gottes ein. Und deshalb ist die Frage, wie wir reagieren, wenn es durch die Tiefen des Alltags geht. Und ich möchte nochmal kurz zitieren. Seele, die von Schmerz umnachtet, trau nur fest auf deinen Gott. Er will dich nur tüchtig machen, durch all diese Angst und Not. Zage nie in dunkler Stunde, zweifle nie an Gottes Wort. Was er spricht, geht in Erfüllung, glaube. Glaube immerfort. Aber es ist manchmal gar nicht so einfach, ne? Deshalb das Thema heute Abend, resigniere nicht. Ich beginne mit Psalm 13, einem Psalm von David, Vers 2. Wie lange, o Herr, willst du mich ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Wie lange soll ich Sorgen hegen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen tragen, Tag für Tag? Wie lange soll mein Feind sich über mich erheben? Das zeigt doch, dass im Leben von David Stürme toben. Deshalb stellt er genau viermal diese Frage, wie lange noch? Wie lange noch? Seine Seele sehnt sich nach Befreiung aus dieser Lage heraus. Gleicht das nicht den Wellen am Strand? Eine Welle nach der anderen. Eine Sorge nach der anderen Sorge. Ein Schmerz nach dem anderen. Eine Enttäuschung nach der anderen. Tag für Tag immer das Gleiche. Aber der Höhepunkt war erreicht, als David den Eindruck hatte, Gott hat ihn verlassen. Wie lange, o Herr, willst du mich ganz vergessen? Ja, warum kommt er zu dieser Schlussfolgerung? Weil er ganz sicher lange vor Gott gerungen hat und Gott nicht eingegriffen hat. Hat ihn Gott wirklich vergessen? Wenn etwas lange dauert, ist das nicht ein Grund, um aufzugeben. Resignation kommt vom lateinischen resignare, die Niederlage eingestehen, am Boden liegen. Die Niederlage ist da. Wie lange soll das noch so weitergehen? Die Zeit ist unglaublich lange bei David. Und jeder von uns kennt diese Zeiten. Sind wir nicht manchmal ausgelaugt? Einfach nur müde? Von morgens bis abends einfach müde, ich kann nicht mehr. Wie oft ist das der Alltag? Die Männer, die heute im Beruf manchmal sehr, sehr eingespannt sind und man 12, 13 Stunden arbeitet, oder die Hausfrau zu Hause, 2, 3, 4 Kinder, jeden Tag das Gleiche, jeden Tag das Gleiche, immer wieder, immer wieder. Und wir kommen nicht raus aus dem Hamsterrad. Viele von uns kennen es. Wie ist es mit dem Druck, mit dem Stress an der Arbeitsstelle, der uns auslaugt? Wie ist es, die vielen Dienste in der Gemeinde? Habt ihr schon mal gehört? Im Reich Gottes ist es genauso wie im Fußballstadion. Da unten laufen 22 Männer, die bräuchten unbedingt eine Pause. Und da oben sitzen 70.000, die bräuchten unbedingt Bewegung. Wie ist das, wenn ein Dienst nach dem anderen kommt, ein Termin den anderen jagt? Sind wir da nicht manchmal kraftlos? Ein Gespräch nach dem anderen, eine Seelsorge nach der anderen. Das ist Alltag bei so vielen von uns. Und dann die seelischen Belastungen. Der Eindruck, ich kann nicht mehr. Es ist mir einfach alles zu viel. Wie lange soll das eigentlich noch so weitergehen? Ein Schmerz nach dem anderen. Körperlich geht's immer schlechter. Wie viele sind hier, die sich schwer tun, diese Treppe hier runter zu laufen? Ja, wie lange geht es noch? Ich möchte mich doch so gern bewegen. Ich möchte doch so gern viel mehr für den Herrn unterwegs sein. Wir bitten den Herrn, dass er eingreift, dass er etwas verändert. Und scheinbar geschieht gar nichts, überhaupt nichts. Wie ist denn heute die Sorge für die Kinder? Wenn wir unsere Kinder heute in die Schule schicken, machen wir uns da nicht Sorgen? Eine Sorge nach der anderen, eine Schwierigkeit nach der anderen in der Gemeinde. Kennt ihr noch eine Gemeinde, die keine Probleme hat? Kennt ihr irgendeine? Das heißt, das sind die Realitäten, die heute da sind. Und ich bin doch überzeugt, wir alle, die wir zu einer Gemeinde gehören, wir ringen darum, dass dieses oder jenes aufhört. Dass sie endlich einsehen, dass sie endlich merken. Und scheinbar geschieht gar nichts. Dann ist man enttäuscht, niedergeschlagen und denkt, hat es noch einen Wert, dass ich diesen Weg weitergehe? Vieles scheint einfach zu viel zu sein. Das übersteigt alles, was ich vermag. Wir bitten den Herrn um Hilfe, so wie es David auch getan hat. Und scheinbar passiert gar nichts. Und der Höhepunkt war erreicht, als er dann sagt, wie lange, o Herr, willst du mich ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? So spricht nur jemand, der den Herrn Jesus Christus von ganzem Herzen liebt. Aber wie töricht spricht David hier. Das ist töricht, oder? Kann es möglich sein, dass der lebendige Gott David vergessen hatte? Denken wir nicht manchmal auch so? Ja, wieso reagiert denn Gott nicht? Wieso zeigt er sich nicht? Ich fühle gar nicht, merke gar nicht mehr, dass er da ist. Kennt ihr das? Man betet und scheinbar betet man nur bis zur Decke. Ne? Ja, wo ist er denn? Als alles noch gut lief, hat David nicht so gesprochen. Nur, als jetzt eine Sorge nach der anderen kommt, ein Kummer nach dem anderen, eine Schwierigkeit nach der anderen mich belastet, ein Schmerz nach dem anderen kommt, denkt man manchmal, Gott greift nicht ein. Gott ist nicht da. Aber vergessen wir bitte nicht, er hat auch ein gutes Ziel mit jedem von uns. All diese Situationen, darüber sprach ich ja schon gestern, haben ja ein bestimmtes Ziel, mich zu verändern, mich umzugestalten, mich abhängiger zu machen zu ihm. Hat er uns nicht alle versprochen, dass er bei uns ist, alle Tage bis das Ende der Weltzeit? Und dass er unser Leben in seiner Hand hält? Das Hauptproblem ist wirklich, wir drehen uns so oft um uns selbst. Ich habe Schmerzen. Ich bin enttäuscht. Der hat mir wehgetan. Der hat mich verletzt. Der hat Böses über mich gesprochen. Deshalb ist wieder dieser Glaubensblick, von dem wir jetzt schon Hebräer gehört haben und gestern gehört haben, so wichtig. Wie endet eigentlich dieser Psalm? Vers 6. Ich aber vertraue auf deine Gnade. Mein Herz soll frohlocken in deinem Heil. Das Zukünftige. Ich will dem Herrn singen, weil er mir wohlgetan hat. So endet der Psalm. Das heißt, es ist jetzt eine ganz neue Blickrichtung. Und darum geht's im Grunde. Der Glaubensblick schaut über die Schwierigkeiten hinaus. Und die Ungläubigen haben im Grunde ja völlig recht, oder? Wie oft hört man, ihr Christen vertröstet euch immer auf die Ewigkeit. Haben die nicht recht? Dort wird es keine Schmerzen, kein Leid, keine Enttäuschung, keine bittere Zeit mehr geben, sondern nur noch ewige Freude. Stimmt doch, oder? Aber ich bin froh und dankbar, dass ich jetzt und hier schon Freude haben darf. In der Gemeinschaft mit ihm, 1. Johannesbrief, in der Gemeinschaft mit ihm und mit dem Vater im Himmel, in der Gemeinschaft mit den Glaubensgeschwistern, kennen wir eine vollkommene Freude. Und jemand hat in diesen Tagen zu mir gesagt, und manchmal ist es Gemeinde so, wie wenn gerade jemand gestorben wäre. Haben wir wirklich diese Freude, diesen Frieden, wenn wir jeden Tag Sorgen haben, jeden Tag Schmerzen haben, jeden Tag etwas schiefläuft? Und deshalb möchte ich jetzt zum 2. Timotheusbrief gehen. Das ist nämlich ein Brief, der uns ermutigen sollte, wo dieses Du aber ja vorkommt. Ich habe mir diesen Brief mal überschrieben, also als Überschrift über den ganzen Brief, Du aber bleibe treu. Im gegenwärtigen Kampf und halte fest an der Wahrheit, trotz ihrer Lehre, trotz Verfolgung und trotz Abfall. Es stehen ja viele negative Dinge in diesem Brief. Und trotzdem schreibt Paulus einen Brief, den er Timotheus ermutigen sollte, anspornen sollte. Du aber, mach es anders wie der Rest dieser Welt, sage ich mal. Und wann schrieb er diesen Brief? Am Ende seines Lebens. Kapitel 4, Vers 6. Denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Paulus steht am Ende seines Lebens. Und jetzt schreibt er diesen Brief. Es waren die letzten Tage dieses großen Gottesmannes. Und jetzt will er Timotheus helfen. Timotheus, ich übergebe jetzt den Stab an dich. So geh du diesen Weg, den ich vorausgegangen bin. Ich habe dir ein Vorbild hinterlassen. Welches Vorbild hat er denn hinterlassen? Was für eine wunderbare Segensspur hat Paulus hinterlassen, der Tag und Nacht unterwegs war, der alle Zeit für viele verschiedene Gemeinden gebetet hat. Jemand hat auch in diesen Tagen gesagt, wann hat dieser Mann eigentlich mal geschlafen? Das fragt man sich wirklich. Und wo befindet er sich, als er diesen Brief schreibt? Kapitel 2, Vers 8, Vers 9, Entschuldigung. In dessen Dienst ich Leiden erdulde, sogar Ketten wie ein Übeltäter. Er schreibt diesen Brief, als er am Ende seiner Tage war. Er sitzt in einem Gefängnis, angekettet einem Wachsoldaten und behandelt wie ein Übeltäter. Ist das nicht ein Grund zu resignieren? angekettet wie ein Übeltäter und behandelt wie ein Verbrecher. Außerdem muss er die bittere Wahrheit erkennen, dass viel Negatives geschehen ist. Was denn zum Beispiel? Kapitel 1, Vers 15 lesen wir: Du weißt ja, dass sich von mir alle abgewandt haben, die in der Provinz Asia sind, unter ihnen auch Phygellus und Hermogenes. Alle haben sich von ihm abgewandt. Von Paulus. Kapitel 4, Vers 10. Denn Demas hat mich verlassen, weil er die jetzige Weltzeit liebgewonnen hat. Vers 16. Bei meiner ersten Verteidigung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Es werde ihnen nicht angerechnet. Paulus hat sein Leben als Christ für andere eingesetzt. Er war Tag für Tag unterwegs, um anderen zu dienen. Und jetzt am Ende seines Lebens sitzt er im Gefängnis, angekettet und denkt drüber nach: Alle haben mich verlassen. Ein einsamer Mann, der sein Leben für andere eingesetzt hat. Hast du das auch schon mal gedacht? Wie viel Zeit habe ich investiert für andere? Wie viel Zeit habe ich mir manchmal genommen für Ungläubige oder für Geschwister? Ein Jahr lang manchmal. Manchmal war es zum Segen, manchmal nicht. Wie viel Zeit investieren wir für unsere Kinder? Wie viel Zeit haben wir schon investiert in der Kinderstunde in der Gemeinde? Könnte man da nicht manchmal denken, ja, wo sind sie heute alle? Ich war mal über zehn Jahre in einem Hauskreis in der Pfalz, jeden Freitag 160 Kilometer. Was ist davon übrig geblieben? Nicht viel. Und jetzt? Habe ich jetzt resigniert? Geben wir deshalb auf? Haben wir für den Herrn gedient? Darum geht's, ne? Und so kennt jeder von uns Situationen, wo man traurig sein könnte. Am Ende ein einsamer Mann. Wie schwer muss es Paulus ums Herz gewesen sein, als er diesen Brief schrieb? Wie schwer muss es Paulus gewesen sein? Wie lange war er in dieser Stadt? Wie lange hat er dort gedient? Tag und Nacht. 3 Jahre lang. Und was sagt er zu den Ältesten damals? 20, Vers 31, Apostelgeschichte. 20, Vers 31. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden einzelnen Tränen zu ermahnen. Jedes Mal, wenn ich die Stelle lese, schäme ich mich. Ich habe noch nie Tag und Nacht jeden Einzelnen unter Tränen ermahnt. Paulus hat das getan. Und was ist daraus geworden? Er wusste vorher schon, was geschehen wird. Er hat 3 Jahre lang Tag und Nacht für sie gebetet. Und er wusste ganz genau, was passieren würde. Vers 29. Er sagte damals schon: Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Ist das nicht ein Grund, aufzugeben? Nützt es wirklich etwas, wenn ich diesen Dienst tue? Er hatte vom Herrn den Auftrag bekommen, das Evangelium hinauszutragen in diese Welt. Und diesem Auftrag ist er ein Leben lang nachgegangen. Auch wenn er im Voraus schon wusste, genau das wird eines Tages passieren. Und dann muss er, als er diesen Brief schrieb an Timotheus, darauf hinweisen, was geschehen ist. Er wusste ganz genau, wie es in dieser Gemeinde aussah. Und deshalb schrieb er im 3. Kapitel, es werden schlimme Zeiten kommen. Und dann schreibt er darüber, Kapitel 3, Vers 2, denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie einen Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Timotheus, wende dich ab. In eurer Mitte werden Menschen sein, die tragen nur eine fromme Maske. Die sind nicht wiedergeboren, sie tragen nur eine fromme Maske. Und ist es das nicht auch bei uns so heute? Ist es nicht in unseren Gemeinden genauso? Das ist die Realität. So und jetzt? Resignieren wir, geben wir auf? Lass dich nicht täuschen, lass dich nicht blenden. Genau das geschieht in der Gemeinde Jesu bis zum heutigen Tag. Und jetzt will Paulus, dass dieser Timotheus trotz dieser Fakten, es gibt ja noch viele andere Beispiele, dass er den Dienst treu weiter tut. Das war vor 2000 Jahren. Und Jesus Christus möchte, dass du und ich heute den Dienst weiter tun. Ja, welchen Dienst? Zum Beispiel, gehet hin. Gehet hin. Jeder ist aufgefordert von uns. Ja, aber die wollen es doch gar nicht mehr hören. Richtig? Und jetzt? Gehe hin. Die kommen nämlich nicht zu euch. Natürlich, wenn wir ein tolles Event machen, da kommen ein bisschen mehr. Aber das wollen wir ja nicht. Sind wir jetzt resigniert? Geben wir auf? Und jetzt gibt es welche, die hat er gesetzt als Evangelisten, als Hirten, als Lehrer. Ja, und wer hört mir wirklich noch zu? Wer hört noch zu? Was wissen wir nach einer Predigt noch, was gepredigt wurde? Ich habe jetzt heute Abend den Eindruck, hören viele gut zu. Aber wisst ihr, man steht manchmal vor einer Gemeinde, und ich denke, an was denkt der, Entschuldigung, ich will nirgends hinzeigen, an was denkt der gerade? Oder? Und manche sind am Einigen, kennt ihr das? Manche sind am Einigen. Und wenn man nach der Predigt, oh, das war eine gute Predigt. Ja, was war denn gut? Und da kommt nichts mehr. Könnte man da nicht manchmal resignieren? Man spricht mit den eigenen Kindern. Wie gegen eine Wand, oder? Und wenn man heute in der Jugend verantwortlich ist, nehmen die noch was auf? Und so könnten wir jetzt viele Beispiele wieder aufzählen. Es gäbe Gründe, aufzugeben. Die Niederlage einzugestehen und denken, es hat auch alles keinen Wert mehr, oder? Den Kampf einfach einzustellen, den Glaubenskampf. Aber der ist uns verordnet, bis der Herr wiederkommt. Treten wir auch den Rückzug an? Wenn wir heute darüber nachdenken, was hier, heute in der Gemeinde Jesu am schnellsten wächst. Welche Gemeinde wachsen denn am schnellsten? Ja, die richtige Musik haben. Wir haben ja die völlig falsche Musik. Also diese Liederbücher, die lockt ja niemand mehr an, oder? Ist das nicht die Realität? Und jetzt? Merken wir, wie wichtig es ist, nicht zu resignieren. Und es ist jetzt ganz wichtig und lehrreich, was hat denn Paulus getan, um diesen jungen Timotheus, der auch verzagt war, der auch im Begriff stand, aufzugeben, ich bin doch viel zu schwach, ich kann das nicht. Was tut denn Paulus, um jetzt ihn zu ermutigen und dich und mich zu ermutigen? Was sagt dieser Mann am Ende seines Lebens? Was sagt dieser Mann am Ende seines Lebens? Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit. Aber nicht nur für mich, sondern für alle, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Spricht so jemand, der aufgegeben hat? Spricht so jemand, der resigniert hat? Der die Niederlage eingesteht? Was sagt Paulus hier? Ich würde den gleichen Weg genauso wiedergehen, oder? Genau das ist es. Warum hat er das getan? Weil er den Herrn Jesus Christus liebte, mehr liebte als alles andere auf dieser Welt. Deshalb ist er diesen Weg gegangen, weil er den Herrn liebte. Und dann sind die anderen Dinge erstmal zweitrangig. Er tat es aus Liebe zum Herrn und weil der Herr ihm diesen Auftrag gegeben hatte, geh hin. Und wer schenkt die Frucht? Das ist der, oder nicht? Die größte Freude seines Lebens war das Tun seines Willens. Er liebte den Herrn und die größte Freude war, den Willen Gottes tun zu dürfen. Vater und Mutter haben einen Auftrag vom Herrn. Gewöhne den Knaben an den Weg, den er gehen soll. Und jeder von uns ist berufen, ein Licht in dieser Welt zu sein. Jeder ist evangelistisch unterwegs. Und dann gibt es ein paar bestimmte, diesen Hirten, diesen Lehrer, die verkündigen das Evangelium von hier. Und all die sollen niemals resignieren. Niemals aufgeben. Das höchste Ziel seines Lebens war die Verherrlichung Gottes. Wir sind teuer erkauft. Zum höchsten Preis erkauft. Darum, weil das so ist, jeder Einzelne, verherrliche Gott durch deinen Leib und durch deinen Geist, die Gott gehören. Darum geht's. Trotz all seiner Schmerzen, trotz all seiner Leiden, trotz all seiner Enttäuschungen, sagt Paulus am Ende, ich würde den gleichen Weg nochmal gehen. Werde ich auch so sprechen am Ende meines Lebens? Für mich liegt die Krone der Gerechtigkeit bereit. Also ich wage nicht, so zu sprechen. Aber der treue Dienst, im Herrn getan, für den Herrn getan, wird belohnt werden. Das ist keine Frage. Aber Paulus hätte wirklich im Selbstmitleid versinken können, als er dort in diesem Gefängnis saß, als er angekettet war. Er wollte raus und das Evangelium verkündigen. Ja, was hat er denn getan im Gefängnis? Er hat einen Brief geschrieben. Er hat einen Brief geschrieben. Wer hat den Brief mitbekommen? Ja, der Wachsoldat, oder? Der war der Erste. Und jetzt wird dieser Brief seit 2000 Jahren verkündigt. Den Paulus konnten sie einsperren, aber nicht das Evangelium. Das geht nicht. Und das steht geschrieben hier, Kapitel 2, Vers 9. In dessen Dienst ich Leiden erdulde, sogar ketten wir einen Übeltäter, aber das Wort Gottes ist nicht gekettet. Richtig. Das Wort Gottes ist nicht angebunden. Das kann man doch nicht in eine Gefängniszelle einsperren. Den Paulus schon, aber nicht das Evangelium. Darum ertrage ich alles standhaft um der Auserwählten willen, damit auch sie die Errettung erlangen, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit. Also einmal, er war fest im Glauben überzeugt, dieses Evangelium kann man nirgends einsperren, nicht verhindern. Dieses Evangelium läuft. Und deshalb, weil das so ist, bin ich bereit, alles zu ertragen. Und wenn Gott das will, da ich im Gefängnis eingesperrt bin, ist in Ordnung. Aber dieses Evangelium wird weitergetragen. Dieses Evangelium hat die Macht, mich zu befreien von meinen negativen Gedanken. In dessen Dienst ich Leiden erdulde, sogar ketten wir einen Übeltäter. Aber das Wort Gottes ist nicht gekettet. Sind wir manchmal nicht eingesperrt? Fühlen wir uns manchmal nicht eingesperrt in unsere negativen Gedanken? Wenn wir, das habe ich ja gestern schon betont, wenn wir in diese Welt schauen, dann klingt alles so negativ. Und diese negativen Gedanken können uns hindern, mit Freude hinauszugehen, um den Menschen das Evangelium zu bringen. Oder Geschwister zu ermutigen oder zu stärken, zu trösten, ihnen zu helfen. oder für unsere eigenen Kinder ein Zeugnis zu sein. Negative Gedanken, nur eins. Fühlen wir uns nicht manchmal eingesperrt? Eingesperrt in unsere eigenen Probleme. Gefangen von unseren eigenen Wünschen und Zielen und was es auch geben mag. Uns kann man einsperren, aber das Evangelium nicht. Wie oft schafft es der Feind, uns festzuklammern an irgendwelche Dinge dieser Welt, das uns dann hindert, hinauszugehen und das Evangelium zu verkündigen. Genau deshalb sagt Paulus zu Timotheus, du nun oder du aber. Das ist ein Unterschied zu vielen anderen. Hier zum ersten Mal sagt er, du nun, mein Sohn, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Gleichgültig wie die Umstände sind, sei stark in der Gnade. Wir sind aus Gnade gerettet. Ne? Die Gnade hat uns frei gemacht von Sünde und Schuld. Und jetzt fordert uns Petrus auf, dass wir wachsen sollen in der Gnade. Und hier sagt Paulus, sei stark in der Gnade. Ja, warum stark in der Gnade? Du musst nicht stark in dir sein. Du musst stark sein in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Stark in ihm sein. Zu wachsen in dieser Abhängigkeit von ihm. Im Vertrauen auf ihn. Oder im Epheser 6, legen wir noch dazu, Epheser 6, Vers 10. Die eigenen Kräfte reichen wirklich nicht. Epheser 6, Vers 10. Im Übrigen, meine Brüder, sei stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel. Ich glaube, jeder hier drin kennt doch das Evangelium recht gut. Und jetzt trifft man auf der Straße irgendjemand und man kommt ins Gespräch und dann sagt einer zu dir, warum glaubst du das eigentlich aus der Bibel? Und dann lege ich los, ich kann das ihm erklären. Ne? Oder ich predige jetzt schon über 30 Jahre. Das geht doch sehr gut. Ne? Hat man eine gewisse Routine drin. Aber es ist ein Unterschied, ob ich auf der Straße dann, in diesem Moment, wo der mir die Frage stellt, warum glaubst du das? Oder, ja, warum muss ich denn gerettet werden? Jetzt wäre doch ein Moment da, kurz, Herr, was soll ich jetzt sagen? Werde stark in ihm. Ich weiß, dass ich die Bibelstellen kenne. Herr, was soll ich jetzt sagen? Wie soll ich ihm das sagen? Stark in der Gnade, in ihm stark zu werden. Er soll der Wirkende sein. Heißt das nicht, ich bin eine Rebe am Weinstock? Bleibet in mir, dann bleibe ich in euch, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und das meine ich jetzt damit, egal wie die Situation ist. Paulus sitzt im Gefängnis. Es steht so nicht geschrieben, aber er schreibt einen Brief. Ich bin überzeugt. Herr, was soll ich jetzt schreiben? Wie soll ich denn dorthin schreiben? Was soll ich dem Timotheus schreiben? Das bedeutet für mich, stark im Herrn. Wie sind wir eigentlich gerettet worden? Glückselig sind die geistlich Armen. Ein Bettler, der hat nichts. Er bettelt um Brot und um Geld. Und einer, der bei Christus bettelt, ist geistlich arm. Der weiß genau, so wie ich bin, kann ich vor ihm nicht bestehen. Und jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt 36 Jahre Christ bin, bin ich immer noch ein Bettler? Bevor ich jetzt hier auf die Kanzel komme, bin ich da ein Bettler? Was soll ich sagen heute Abend? Ich habe es doch genau aufgeschrieben. Ich weiß genau, was ich sagen soll, oder? Bin ich immer noch jemand, der um Gnade bettelt? Du aber, Timotheus, die Aufgabe ist riesengroß. Die ist unglaublich schwer, in der du gerade stehst dort in Ephesus. Aber du, Timotheus, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und das gilt für unsere allen Situationen, in denen wir stehen. Ob das eine eigene Familie ist, ob es die eigene Gemeinde ist, ob es die Arbeitswelt ist, egal wo ich drin stehe als Christ. Du nun, werde stark in Christus Jesus. Sei abhängig von ihm, denn nur wenn er der Wirkende ist, kommt Frucht hervor. Die Frucht des Geistes durch ihn. Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treue Menschen an, die fähig werden, auch andere zu lehren. Suche ich jemand aus? Suche ich den nächsten Ältesten aus? Der nächste Prediger bei uns? Oder er? Aber er gibt dem Timotheus den Auftrag, schau dich mal um. Wo sind denn treue Menschen? Gibt es noch treue Menschen? Natürlich gibt es noch treue Menschen, die fähig sein werden, auch andere wieder zu lehren. Das Werk soll weitergehen. Nach Paulus, nach Timotheus geht das Werk wieder weiter. Und nach mir geht das Werk immer noch weiter in Neulisheim. Es ist doch nicht mein Werk, es ist doch sein Werk. Und darum geht's. Gib nicht auf. Oder was sagt er noch zu ihm, Kapitel 3, Vers 10? Du aber bist mir nachgefolgt in der Lehre, in der Lebensführung, im Vorsatz, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, im standhaften Ausharren, in Verfolgung und in Leiden. Oder Vers 14, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist. Bleibe da drin, lass dich nicht davon abbringen. Das ist der Weg, den Gott möchte. Aber was tut Paulus noch? Er hat ihm sein eigenes Zeugnis vor Augen gestellt und jetzt hält er ihm noch etwas vor Augen. Vers 8, Kapitel 2, noch ein Gedanke. Halte im Gedächtnis Jesus Christus aus dem Samen Davids, der aus den Toten auferstanden ist nach meinem Evangelium. Nachdem er ihm deutlich vor Augen geführt hat, schau mal her, Timotheus, ich selber bin bereit, Leiden zu erdulden. Sogar mich als Übeltäter dort in Gefängnis einsperren zu lassen, weil ich ganz genau weiß, dieses Evangelium wird nie aufgehalten werden. Darum bin ich bereit, alles zu ertragen. Und jetzt sagt er, halte im Gedächtnis. Ist doch irgendwie eine merkwürdige Aufforderung, oder? Mein Schwiegersohn und meine Tochter, die waren mal 14 Jahre auf den Philippinen. Und ich habe mir überlegt, damals, wo ich das erste Mal gemacht habe, wenn ich meinem Schwiegersohn und meiner Tochter schreiben würde, bitte, Manfred, Nadine, vergesst Jesus Christus nicht. Hätte er vielleicht zurückgeschrieben, Wolfgang, hast du irgendein Problem? Christen vergessen die Jesus Christus. Habt ihr einen Tag schon erlebt, wo er nicht an Jesus Christus gedacht hat? Also, ich kann mich nicht erinnern. Und jetzt schreibt Paulus an Timotheus, halte im Gedächtnis, Jesus Christus aus dem Samen Davids, der aus den Toten auferstanden ist nach meinem Evangelium. Gleichgültig, was geschieht, gleichgültig, in was du lebst, gleichgültig, was dich umgibt, denk immer an etwas. Halte das wirklich in deinem Gedächtnis fest. Jetzt könnte man die Frage stellen, was halten wir gerade in unserem Gedächtnis fest? Was denken wir gerade? Ans neueste Auto, was wir gerade kaufen wollen? Oder die nächste Urlaubsreise? Oder die Freude, die ich heute erlebt habe? Oder die Enttäuschung an der Arbeitsstelle? Oder was sollen wir im Gedächtnis behalten? Jesus Christus aus dem Samen Davids. Denk immer daran, dieser allmächtige Gott, dieser Ewige, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der ist Mensch geworden und der hat hier auf dieser Erde als Mensch gelebt. Und der hat auf dieser Erde gelebt, so wie du und ich. Und er stand in den gleichen Herausforderungen wie du und ich. Der hat Negatives erlebt, oder? Der hat Böses erlebt. Kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und was haben die Jünger getan am Ende seines Lebens? Was hat Petrus getan? War er nicht auch verlassen? Hat er nicht finstere Stunden erlebt? Als seine Geschöpfe ihn ans Kreuz genagelt haben, hat er resigniert? Hat er den Kampf aufgegeben? Oder war das ein Sieg auf Golgatha? War das nicht ein Sieg auf Golgatha? Halte im Gedächtnis Jesus Christus aus dem Samen Davids, Hebräer 4. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Wir haben einen hohen Priester, der Mitleid hat. Warum? Weil er unsere Schwachheiten kennt. Er wurde versucht, so wie du und ich. Er stand in diesen Versuchungen, so wie du und ich. Und er hat Mitleid. Mit was? Mit unseren Schwachheiten. Sind wir nicht manchmal schwach? Versagen? Wir schämen uns manchmal für Dinge, die wir getan haben. Er hat Mitleid. Er war ohne Sünde, keine Frage. Wir sind nicht ohne Sünde. Aber wir haben jetzt das Vorrecht, zu ihm kommen zu dürfen, mit unseren Schwachheiten. Und er vergibt uns unsere Schwachheiten, wenn wir sie bekennen. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten. Deshalb gibt es keinen Grund zum Resignieren. Gibt es Momente in deinem Leben, wo du immer wieder an der gleichen Stelle sündigst? In Gedanken? Wie viel böse Gedanken denken wir manchmal? Wie viel böse Taten tun wir manchmal? Er sieht nicht über die Sünde hinweg, aber er hat Mitleid mit diesem Versagen. Mitleid mit diesen Schwachheiten. Und deshalb gibt es doch keinen Grund zu resignieren. Johannes schreibt im ersten Johannesbrief, das schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Das ist das Normale. Natürlich ist das das Normale. Aber wenn jemand sündigt, so haben wir, das ist das Wunderbare, wir haben einen Fürsprecher, der für uns eintritt. Und deshalb lasst uns zu ihm kommen. Auch in der tiefsten Not, auch in dem tiefsten Schmerz, auch wenn es seelische Dinge sind, lasst uns zu ihm gehen. Wohin? Zum Thron der Gnade. Wir haben jederzeit, immer, ob wir in einem Gefängnis sitzen oder auf einem Krankenbett liegen, das spielt überhaupt keine Rolle. Egal wo es ist. Denken wir nicht auch manchmal, oh, wäre das schön, wenn meine Lebenssituation anders wäre? Natürlich denken wir das manchmal. Aber sie ist so, wie sie ist. Und jetzt ist die Frage, wie ich darin reagiere. Wie hat Paulus reagiert? Angekettet an einen Wachsoldaten, im Gefängnis sitzend. Er ermutigt andere. Da fällt mir gerade ein, Psalm 84. Schlagt mir das noch auf, Psalm 84. Da steht in Vers 7, wenn solche durch das Tal der Tränen gehen, machen sie es zu lauter Quellen und der Frühregen bedeckt es mit Segen und sie schreiten von Kraft zu Kraft, erscheinen vor Gott in Zion. Wenn solche durch ein Tal der Tränen gehen, dann können sie für andere zu einer Quelle werden, zu einem Brunnen werden, wo andere sich satt trinken können. Aber wir dürfen nicht weglassen, was vorne dran steht. Vers 5, wohl denen, die in deinem Haus wohnen. Sie preisen dich allerzeit, wohl dem Menschen, dessen Stärke in dir liegt. Stark in Christus. Wohl denen, in deren Herzen gebahnte Wege sind. Die können durch ein Tränental gehen. Die können in einem Gefängnis liegen. Die können auf einem Krankenbett liegen. Die können unter schweren Leiden sein. Sie werden für andere zum Segen werden, wenn ihre Stärke in Christus liegt. Wenn die Herzen so offen sind, dass Christus in ihnen wirken kann, dann sind sie eine Quelle für andere, dann sind sie ein Segen für andere. Und ich möchte das abschließen mit einer Balkenwaage. Kennt ihr die noch, die Balkenwaage? Wo man hier ein Gewicht drauflegt und da der Gegenstand, um zu wiegen. Und das hat was mit der Blickrichtung zu tun. 2. Korinther 4, 2. Korinther Kapitel 4, Hebräer 12 haben wir ja am Anfang schon gelesen, im Aufblick auf ihn, die Rennbahn zu durchlaufen, mit Ausdauer zu durchlaufen. Und da steht, darum lassen wir uns nicht entmutigen. Darum resignieren wir nicht. Sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird auch der innere Tag für Tag erneuert. Ich merke langsam auch, dass meine Augen nachlassen, wenn ich morgens aufstehe, dann tut's da und dort weh. Stimmt's? Und andere kennen das schon viel stärker. Der äußere Mensch geht zugrunde, überhaupt keine Frage. Und dann liegt man irgendwann im Bett und kann gar nicht mehr. Stimmt's? Ich bin immer an ein Bett gekommen von einer Schwester, die war 90 Jahre alt. Da war ich gerade in meiner, das ist schon viele Jahre her, in der größten Not meines ganzen Lebens, also geistigen Lebens, meine ich jetzt. Und dann komme ich dorthin in die Gemeinde und da sagt der Bruder, morgen früh besuchen wir eine Schwester, die ist blind und liegt schon viele Jahre im Bett. Wir könnten die mal etwas ermutigen. Denk mal dran, irgendeinen Vers zu finden, um sie zu ermutigen, denke ich, Herr. Ich soll sie ermutigen, ich brauche doch Ermutigung. Ich brauche jetzt einen Trost. Und dann bin ich trotzdem samstags morgens hingegangen. Die Tür geht auf und die Schwester liegt im Bett und singt ein Lied. Und bis ich ans Bett kam, war ich schon getröstet durch das Lied, das sie gesungen hat. Die konnte sich nicht mehr bewegen, ja? Die konnte nichts mehr sehen. Aber sie hatte einen Trost und den gab sie weiter. Eine Freude, die gab sie weiter an mich und ich wurde getröstet. Was steht hier? Darum lassen wir uns nicht entmutigen. Sondern wenn auch der äußere Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Das Innere ist doch das Wichtige, oder? Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist. Weiß Paulus eigentlich, was er hier schreibt? Denn unsere Bedrängnis ist schnell, vorübergehend und leichtes. Also es gibt Bedrängnisse, die sind unglaublich schwer. Es gibt Geschwister, die über viele Jahre nur Schmerzen haben, Tag für Tag. Wie lange noch? Wie lange noch? Diese Schwester, 5 Jahre blind, gelähmt im Bett. Wie lange noch? Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, die wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was unsichtbar ist, das ist ewig. Denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Die Balkenwaage. Was liegt hier? Das kurze, vergängliche Leben, das manchmal uns so schwer erscheint. Aber was liegt auf der anderen Seite? Die ewige Herrlichkeit. Wir wissen etwas, wir haben ein Zuhause dort oben. Und nochmal, so habe ich begonnen. Gott hat uns niemals versprochen, der Herr hat uns niemals versprochen, dass es auf dieser Erde immer gut geht. Wir müssen durch viele Trübsal ins Reich Gottes eingehen. Wohin schauen wir? Schon wieder die Blickrichtung, ne? Diese Balkenwaage. Es tut manchmal unsagbar schwer. Wisst ihr, was mir unsagbar schwer ist? Ich war dabei, wo die erste Gemeinde entstanden ist. Und wenn ich heute sehe, was aus dieser Gemeinde geworden ist, bin ich traurig. Unendlich traurig. Ich habe vor kurzem wieder Geschwister von früher getroffen, da sind einige dabei, die gehen in keine Gemeinde mehr. Das sind Schmerzen. Oder wenn man sieht, wo sich Menschen bekehrt haben und dann wieder in die Welt gehen und schlimmer leben als vorher. Oder wenn man dran denkt, wenn bei uns zu uns kam ein Bruder, der ist jetzt wirklich ganz weg von dem Herrn. Ganz weg. Er leugnet, dass es einen Gott gibt. Und das sind Dinge, die wirklich schwer sind. Und das macht mich am meisten traurig, wenn ich sowas miterlebe. Und trotzdem stimmt es, was hier steht, denn unsere Bedrängnis, die schnell, vorübergehend und leicht ist, wenn ich den Blick habe für das Ewige. Und deshalb lohnt es sich, wie Paulus zu sprechen, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt, von nun an liegt die Krone der Gerechtigkeit für mich bereit. Warum liegt sie bereit? Weil er die Erscheinung des Herrn geliebt hat. Und die Liebe zum Herrn treibt uns an, ihm treu zu dienen. Amen. Lasst uns noch beten. Herr Jesus Christus, wir wollen immer wieder neu aufschauen zu dir und nur staunen darüber, dass du die ewige Herrlichkeit beim Vater verlassen hast, dass du Mensch geworden bist, Knechtsgestalt angenommen hast, dass du bereit warst, als Mensch über diese Erde zu gehen, um am Ende an diesem Fluchholz zu sterben. Du hast dein Blut vergossen zur Vergebung meiner und unserer Schuld. Aber du bist auferstanden, du lebst. Du bist ein lebendiger Gott, der heute zur Rechten des Vaters sitzt und für uns eintritt. Wie groß und wie wunderbar ist dieser Trost, dass wir immer wieder zu dir kommen dürfen mit all unseren Schwachheiten, mit all unserem Versagen. Bitte wirke du in jedem Einzelnen. Jeder von uns bringt irgendetwas mit, das ihn Not macht, das ihn belastet, das ihm seelische Schmerzen bereitet, körperliche Schmerzen, Enttäuschungen, Bitteres, so viele Dinge. Aber Herr, hilf uns, dass wir davon wegschauen können, hin zu dir, aber auch hin zu dieser ewigen Herrlichkeit. Herr, es wird wunderbar sein, wenn wir eines Tages dich sehen werden von Angesicht zu Angesicht. Dann werden wir umgestaltet sein in dein Ebenbild. Herr, was ist das für ein wunderbarer und einzigartiger Moment? Und darauf dürfen wir uns wirklich freuen. Aber noch sind wir auf der Durchreise zu einer himmlischen Heimat. Deshalb brauchen wir noch die Stärkung, die Ermutigung durch dein Wort, aber auch die Korrektur. Herr, wir sind immer wieder auf Abwägen, aber immer wieder dürfen wir unsere Sünde bei dir bekennen, bereuen und du wirst sie immer wieder im tiefsten Meer versenken. Dafür wollen wir dich loben und preisen. Amen.